SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute ist Maria Krzyzewski, Programmchefin von Radio Golos Berliner, ein russischsprachiger deutscher Radiosender, der bis vor rund 2 Wochen noch Radio Ruski Berlin hieß. 19 Jahre lang gibt es dieses Programm bereits, das bisher eine Mischung war aus Musik, Unterhaltung und Reportagen für alle, die Russisch sprechen, terrestrisch zu empfangen in Berlin und Umgebung über das Internet auf der ganzen Welt. Aber der Angriff Russlands auf die Ukraine hat auch Radio Ruski Berlin verändert und das nicht nur namentlich. Maria Krzyzewski, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie den 24. Februar, den Tag der russischen Invasion in der Ukraine, erlebt?
Ich persönlich bin um 5 Uhr morgens durch Licht geweckt worden und das war mein Mann, der irgendwas gelesen hat. Und ich habe mich gewundert und ihn gefragt, kannst du nicht schlafen? Und er schaute mich an und sagte wirklich nur ein Wort, Krieg. Und danach haben wir natürlich beide nicht mehr geschlafen und das war so ein Gemisch aus Tränen, Wut, Sprachlosigkeit, Schmerz. Es waren so viele Gefühle auf einmal ganz präsent. Ja, und seitdem hat sich auch nicht viel verändert.
Können Sie mittlerweile wieder schlafen?
Ich kann jetzt besser schlafen. Ich habe da so ein paar Methoden entwickelt. Also mein Mann hat mir zum Beispiel verboten, so 2 Stunden vorm Schlafen gehen. Also früher war das Essen, jetzt sind das Nachrichten. Die darf ich nicht mehr lesen und er liest auch nichts, versucht zumindest. Aber wir wachen trotzdem sehr früh auf und fangen damit an.
Golos Berliner, ich spreche es richtig aus.
Wunderbar.
Bedeutet Stimme Berlins. Warum nicht mehr Radio Ruski?
Wir haben von Anfang an gewusst und gespürt, dass wir ein Zeichen setzen müssen, unbedingt. Und Ruski wird ja als Russisch übersetzt. Und eigentlich hatten wir bis jetzt seit fast 19 Jahren gar kein Problem damit. Damit konnte man uns auch identifizieren als russischsprachigen Sender. Und jetzt haben wir gedacht, eigentlich bedeutet das nur, dass wir in Russisch senden. Aber wir werden ja auch weiterhin in Russisch senden. Das ist die Sprache, die alle unsere Zuhörer verbindet, unabhängig von Nationalität. Und mit dieser Umbenennung wollten wir zeigen, dass wir eine gemeinsame Stimme haben, denn Golos heißt ja Stimme übersetzt. Und das ist heutzutage unsere gemeinsame Stimme gegen den Krieg. Und das war die Intention dahinter eigentlich.
Maria Krzyzewski ist Programmchefin von Radio Golos Berliner und heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Seit dem 7. März heißt der Sender nun anders. Auch das Programm hat sich verändert. Worüber berichten Sie jetzt?
Wir haben im Moment alle unsere Unterhaltungsprogramme abgeschafft. Man muss aber dazu sagen, wir haben uns immer als ein Unterhaltungsradio verstanden. Also wir waren wirklich nur für gute Laune da. Also wir haben auch unsere Jingles immer, das sagt man auch, Radio für gute Laune. Und das war immer mit sehr viel Witz verbunden. Wir hatten sehr viele interaktive Shows, wo viel gelacht wurde. Und heute ist es nicht mehr möglich. Das haben wir aber sofort eingesehen, alles eingestellt. Jetzt haben wir ein Sportprogramm, etwas über Kultur, Nachrichten aus der Welt und Nachrichten. Und Musik natürlich, nicht ohne. Also Musik bestimmt ja unser Programm früher. Jetzt bestimmen die Geschehnisse in der Ukraine unser Programm. Da sind Nachrichten. Wir haben 4 Nachrichtenredakteure, die immer abwechselnd arbeiten und hoffen, dass es natürlich wieder zurückkommt, dass wir wieder auch etwas Witziges und Lustiges machen können. Aber im Moment sind wir nur auf Nachrichten fixiert und machen eigentlich nichts anderes.
Und vorher waren Sie unpolitisch?
Wir waren unpolitisch, weil wir so viele ganz unterschiedliche Menschen unter einem Dach, also sprich unter unserem Radiodach vereinen. Weil die russischsprachige Community ist sehr, sehr breit gefächert. Und darunter sind Vertreter ganz unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen, Gesellschaften, Religionen. Und deswegen haben wir immer versucht, unpolitisch zu bleiben und diesen Raum, den wir geschaffen haben, auch von diesen Angriffen zu schützen. Mhm. Und es ist uns bis jetzt eigentlich immer gelungen.
Terrestrisch senden Sie für Berlin und Umgebung, aber gehört werden können Sie ja in der ganzen Welt.
Ja.
Wissen Sie, wo Sie überall gehört werden?
Wir werden eigentlich überall auf der Welt gehört, was ganz witzig ist, ganz viel in China zum Beispiel. Weiß gar nicht, woran es liegt, aber das kann man irgendwie dann feststellen anhand irgendeiner Zählung. Wir werden in der Ukraine gehört, sehr viel in Kasachstan, weil hier natürlich sehr viele Menschen aus Kasachstan leben, die dort Verwandtschaft haben. Und dieses System des Wunschkonzertes, sich etwas zu wünschen, das funktioniert auf diesen Ebenen wunderbar. Die wünschen sich gegenseitig Titel. und werden natürlich überall gehört. Eigentlich überall dort, wo man Russisch spricht, aber nicht unbedingt. Also in China spricht man eigentlich, glaube ich, kein Russisch. Aber wahrscheinlich finden sie den Klang der russischen Musik so toll, weiß ich nicht.
Und auch ihre Redaktion ist multinational.
Sehr.
Wer hat alles zum Team?
Also zum Beispiel ganz repräsentativ sind unsere Nachrichtenmenschen, die Redakteure, die jetzt für Nachrichten zuständig sind. Wir haben 4 davon im Moment. Einer kommt aus Russland, aus Moskau, der zweite aus der Ukraine, der dritte aus Usbekistan und der vierte aus Lettland. Und so muss man sich ungefähr nicht nur unsere Redaktion, sondern auch unsere Zuhörerschaft vorstellen. Sehr, sehr breit. Also wir haben außer diesen noch Kasachen bei uns, Litauer und ja, also 3 ukrainische Kollegen.
Also bunt gemischt?
Sehr bunt.
Wie ist die Stimmung jetzt in der Redaktion nach Kriegsbeginn?
Also die Emotionen sind natürlich da, ganz stark. Wir sind auch ein sehr eingespieltes Team eigentlich. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Und man muss dazu sagen, es hat nie jemand besonders interessiert, wo jemand herkommt. Und diese Tragödie hat uns jetzt noch mehr zusammengeschweißt. Also das sieht man auch, das hört man auch. Das, was wir jetzt seit 2 Tagen nicht gemacht haben, nämlich uns zu umarmen, wenn wir uns getroffen haben in der Redaktion, das machen wir jetzt. Also sehr viele Gefühle, sehr viel Taktil ist dazu gekommen. Und man tauscht aus, man fragt nach, besonders bei den Kollegen, die Verwandte sowohl in Russland als auch in der Ukraine haben natürlich. Das haben fast alle. Und ja, aber es ist noch mehr Einigkeit da, würde ich sagen.
Wenn Sie sagen, Sie konzentrieren sich jetzt auf die Nachrichten, woher bekommen Sie Ihre Informationen?
Wir sind ein unabhängiger deutscher Radiosender in russischer Sprache. Das heißt, unsere Redakteure bedienen sich den gleichen Informationsquellen wie ein deutscher Radioredakteur auch. Mhm. Wir haben uns grundsätzlich nie russischen Quellen bedient. Das war bei uns verboten. Einmal vor sehr vielen Jahren wurde auch einem Nachrichtenredakteur gekündigt, weil er einmal versucht hat, da irgendwelche Informationen aufzuschnappen. Von daher sind unsere Nachrichtenredakteure auf ganz normale Nachrichtenagenturen, haben die Zugriff wie jeder andere deutsche Sender auch.
Aber Sie haben ja auch Kontakte in die Ukraine, nach Russland. Bekommen Sie auch Informationen von vor Ort?
Nein.
Sie haben jetzt Ihr Programm umgestellt. Sie haben auch eine Psychologin jetzt mit an Bord. Wie kann die helfen?
Ich denke, sie kann ganz gut helfen. Wir haben mit ihr jetzt vor ein paar Tagen 10 kleine Sendungen aufgezeichnet. Erstmal mit Fragen, die ganz akut waren, die wir auch aufgeschnappt haben bei unseren Zuhörern oder auch bei Freunden, die zum Beispiel jetzt ukrainische Familien beherbergen. Die Fragen, die unbedingt jetzt eine Antwort brauchen. Zum Beispiel, also die Menschen, die jetzt ukrainische Mitbewohner haben, haben uns gebeten, diese Psychologin zu fragen, wie sollen sie mit diesen Menschen umgehen? Sollen sie über die Geschehnisse in der Ukraine sprechen oder die lieber ablenken? Sollen sie denen zum Beispiel Hoffnungen machen, dass es nur alles vorübergehend ist und sie bald zurück nach Hause kehren? Sollen sie sie umarmen? Sollen sie sie trösten oder lieber über ganz andere Themen sprechen. Aber auch zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, wie spreche ich mit meinen Kindern über den Krieg? Muss ich ihnen erzählen, warum, weshalb, wieso? Wobei ich das selber wahrscheinlich auch nicht weiß. Also aber das Thema Kinder steht ganz groß geschrieben natürlich, weil es beschäftigt jetzt alle. Aber auch zum Beispiel das Thema der Anfeindungen russischsprachiger Menschen jetzt in Deutschland ganz aktuell, das ganz klar und präzise durch eine Psychologin erklärt. Das sind kleine Sendungen, Frage, Antwort und ich hoffe, das wird sehr vielen helfen.
Über die Anfeindungen wollen wir gleich noch sprechen. Wie sind denn jetzt die Reaktionen darauf, dass Sie Ihr Programm umbenannt haben nach 19 Jahren?
Die Reaktionen sind unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, von wem diese Reaktionen kommen. Sehr, sehr großer Teil unserer Zuhörerschaft besteht aus Ukrainern oder aus Menschen, die aus der Ukraine kommen. Und wir haben es natürlich sehr begrüßt und uns gelobt. Wir haben sehr viel Unterstützung von Deutschen bekommen, die das verstanden haben, warum wir das getan haben. Es gab natürlich nicht ohne, und das muss man zugeben, auch ein paar Hass-E-Mails von russischen Zuhörern, die uns Feigheit zum Beispiel beschuldigt haben, gesagt haben, wir stehen nicht zu Russland und wir stehen nicht zu allem Russischen und wenn es weiter so geht, dann gibt es bald nichts Russisches mehr. Aber wir bleiben eigentlich mit unserer Meinung da und es ist unser Statement ganz klar und deutlich und wir lassen uns nicht da abbringen natürlich.
Wie Sie als Russin wahrgenommen werden, darüber sprechen wir gleich. Vorher hören wir aber noch Musik von Okean. Elsie. Richtig ausgesprochen?
Wunderbar.
Das ist eine Band aus Lviv, aus der Ukraine. Können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen über diese Band?
Das ist eine Band, die sehr, sehr populär war überall in der ehemaligen Sowjetunion, auch in Russland, eine ukrainische Band. Jetzt ist sie seit einigen Tagen offiziell verboten in russischen Musiksendern. Man darf die Musik nicht mehr spielen. Die Jungs samt Frontman Wakarchuk sind jetzt an der Front. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo er zu Fans spricht. Es gab auch ein Video, wo er kranke, verwundete Kinder besucht hat im Krankenhaus. Also da sind ganz tampere und ganz tolle Menschen, die außerdem noch wahnsinnig tolle Musik machen. Und ein paar Lieder von denen wurden jetzt quasi zu Hymnen der Ukraine erklärt. Und deswegen ist dieses Lied auch ganz wichtig, denn es heißt übersetzt, ich ergebe mich nicht ohne zu kämpfen.
Я не зумів зупинитися вчасно, все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йти, не йди від мене. Ра-ра-па-ро-ди-ван-дай. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров.
Musik von Okean Elsie in SWR 2 Tandem. Mein Gast heute Abend ist Maria Krzyzewski, 49 Jahre alt, in Leningrad geboren, im heutigen St. Petersburg. 1990 sind Sie nach Deutschland gekommen. Sie haben in Düsseldorf Germanistik und Amerikanistik studiert. Anschließend sind Sie nach Berlin gezogen und haben dort als Radiomoderatorin angefangen, bei Radio Ruski Berlin. Der Sender heißt jetzt Radio Golos Berliner. Das ist ein Sender für alle Menschen, die Russisch sprechen. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Das ist Ihre Muttersprache. Wie reagieren Menschen jetzt seit Kriegsbeginn, wenn sie Russisch sprechen hören?
Ich habe das große Glück, dass ich von ganz normalen Menschen umgeben bin, die ganz genau wissen, wo ich stehe und die mich auch nicht anfeinden und nicht angreifen. Im Gegenteil, ich habe seitens meiner deutschen Freunde, auch Nachbarn im Haus, so viel Unterstützung bekommen und so viel Zuspruch bekommen und so viel Ermutigung bekommen, was ich früher gar nicht kannte. Und das hat mir natürlich sehr viel Kraft gegeben. Aber ich höre leider aus dem Bekanntenkreis von diesen Anfeindungen. Das macht mich natürlich ganz traurig. Und ich habe mich eigentlich selbst zu einer Botschafterin der russischsprachigen Community ernannt, so in den letzten Tagen, und versuche, die Menschen aufzuklären und den Menschen zu erzählen, was russische Sprache für die russischsprachigen Menschen hier eigentlich bedeutet.
Mhm. Haben Sie ein paar konkrete Beispiele? Also ich weiß von einem russischen Restaurant in Berlin, was angegriffen worden ist, beziehungsweise was täglich Drohanrufe bekommen hat, wo auch Gäste ausbleiben.
Alles, was russisch klingt oder russisch schmeckt oder russisch riecht, wird im Moment stark angefeindet. Und das sind leider keine Einzelfälle. Es werden Kinder auf blödeste Weise gemobbt in den Schulen, die Russisch sprechen. Es werden Mitarbeiter, egal wo, wenn sie Russisch sprechen, werden Menschen auf der Straße angegriffen, wenn die Russisch sprechen. Und was ganz wichtig aber bei der ganzen Sache ist, wir dürfen uns nicht beklagen und wir dürfen nicht sagen, wir armen Russen, wir werden hier angefeindet, bitte helft uns, weil das ist das beste Futter für die russische Propaganda natürlich, weil die warten ja sehnsüchtig darauf zu berichten, ganz Europa ist gegen Russen, die Russen werden überall verfolgt, aber wir bleiben stark und wir werden alle besiegen. Das dürfen wir gar nicht machen. Wir müssen die Menschen einfach aufklären, ganz simpel. Das Russisch ist ja nicht Russland und heißt auch nicht Putin. Russisch wird überall in allen ehemaligen sowjetischen Republiken, sprich Ländern, gesprochen.
Auch in der Ukraine.
Ganz besonders in der Ukraine. Ukraine ist sehr russischsprachig. Ja. Also wenn Sie jetzt zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof in Berlin fahren, da werden Sie kein Ukrainisch hören. Sie hören da nur Russisch, weil alle Ukrainer, die ankommen, die sprechen Russisch untereinander mit den Ehrenamtlichen, mit allen, die sie da treffen. Es ist die gemeinsame Sprache dieser Menschen. Und so ist es auch bei unseren Zuhörern und das ist es auch bei allen Russischsprachigen hier. Ein Georgier, der aus Georgien kommt und in Berlin lebt, spricht Russisch. Genauso ein Armenier oder ein Kasache oder ein Usbeke oder ein Litauer. Die sprechen alle Russisch. Das ist der gemeinsame Nenner.
Aber wie gehen jetzt die Exil-Communities in Deutschland miteinander um? Also Ukrainer und Russinnen und Russen in Berlin zum Beispiel, wo sie beheimatet sind.
Also mir ist nichts Negatives aufgefallen. Und ich würde sagen, das ist bei denen genauso wie bei uns in der Redaktion. Die Menschen kommen noch enger zusammen. Die Menschen wissen ganz genau, dass sie in einem Boot sitzen. Die helfen einander. Und ich war auch am Bahnhof mehrmals und ich habe mir diese ehrenamtlichen jungen Männer und Frauen angeschaut. Die meisten von denen sind Russen. Es ist einfach so, die sprechen Russisch und keiner wird auf die Idee kommen, denen zu sagen, du bist Russe, ich will keine Hilfe von dir annehmen. Im Gegenteil, die sind alle sehr dankbar und sehr offen. Das ist kein Thema, weil wir alle, die ihre Wurzeln in der Sowjetunion haben, wir wissen ganz genau, dass die russische Sprache nichts verbrochen hat. Hm. Sie ist nicht der Ursache des Ganzen.
Sie leben seit über 30 Jahren in Deutschland. Jetzt haben wir das gerade ja auch schon raushören können, ihr Feuer für diese Sprache. Woher kommt das?
Ich finde die russische Sprache wunderschön. Ich finde, das ist ein großes Kulturgut der ganzen Menschheit. Und diese russische Sprache hat eigentlich auch viel durchgemacht in der ganzen Geschichte, aber sie bleibt dieses humanitäre, dieses kulturelle Gut. Und es wird wirklich überall auf der Welt gesprochen. Ich habe auch in meinem Studium zum Beispiel Übersetzungstheorie studiert und habe ganz genau nachschauen können, wie es klingt, zum Beispiel auch in Deutsch, wenn man die wunderbare russische Poesie übersetzt. Keine klingt so schön wie Russisch. Es ist russische Literatur, russische Musik, wenn es gesungen wird. Es ist einfach wunderschön. Mhm. Und meine Kinder, die auch in Deutschland geboren sind, sprechen beide perfekt und fließend Russisch und darauf bin ich sehr stolz.
Sind deswegen bilingual groß
verteidige,
geworden.
Genau, verteidige ich diese Sprache so sehr.
Sie haben auch Verwandtschaft in der Ukraine, haben als Kind auch Ihren Urlaub am Schwarzen Meer verbracht. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Ich habe wunderbare Erinnerungen daran. Dort zu der Zeit, als ich klein war, lebte der Bruder meines Großvaters, der aus Tschernigow kam. Also die Stadt leidet jetzt auch sehr. Und sein Bruder hat am Schwarzen Meer in Odessa gelebt. Und ich war mehrmals in meinen Schulferien in Odessa. Es war eine wunderbare, wunderschöne Stadt. Es war immer warm im Vergleich zu Leningrad, wo ich herkam. Man konnte im Meer baden. Und meine beste Erinnerung ist, das waren Maiskolben, die man am Strand kaufen konnte, direkt von der Oma. Gekocht und heiß aus dem Topf. Und das ist, glaube ich, meine lebendigste Erinnerung noch aus der Zeit.
Wenn Sie jetzt Bilder von Odessa sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, also da kommt mir diese Maiskolben, glaube ich, wieder in den Sinn und den wünsche ich mir zurück.
Seit 19 Jahren gibt es den Radiosender Radio Ruski Berlin, jetzt halt eben Radio Golos Berliner, die Stimme aus Berlin. Sie sind Programmchefin. Eine unabhängige Stimme. Davon gibt es jetzt in Russland gerade nicht mehr viele offizielle. Welche Möglichkeiten haben die Menschen in Russland, sich zu informieren?
Heute aktuell, aber es kann sich natürlich nicht nur jeden Tag, sondern jede Stunde ändern. Heute haben die noch Zugriff auf Telegram-Kanäle. Heute können sie noch mit ihren Freunden, Verwandten durch WhatsApp austauschen. Heute haben die noch YouTube, aber auch Instagram und Facebook, die verboten sind, können viele noch durch diese VPN-Dienste empfangen.
Also das ist ein Umweg, um ins Netz zu kommen.
Genau, über andere Länder. Ja. Ob sie das wirklich ausnutzen und machen, das ist eine andere Frage, aber die Möglichkeiten gibt es.
Ist Ihr Programm Radio Golos Berliner ein Programm, das in Russland gehört wird und auch gehört werden darf?
Das konnte man früher hören, das haben auch viele gehört, nicht zuletzt durch die Verwandtschaft und Freunde, die hier lebten. Ich habe es jetzt nicht prüfen können, ob es immer noch zugänglich ist, nur aus dem Grunde, weil ich keinen habe, den ich danach fragen kann, weil ich Angst habe, ich werde den Menschen vielleicht, ich werde die in eine gefährliche Lage bringen, wenn ich sie jetzt bitte, mein Radio anzuschalten. Wer weiß, wer das dann verfolgt.
Also Sie haben die Kontakte fast alle abgebrochen?
Fast alle. Nicht alle, aber fast alle.
Mhm. Zum einen aus der Angst, sie zu gefährden, aber zum anderen auch, weil auch unter Ihren Freunden Menschen sind, die der Staatspropaganda kommen.
Leider ja. Und ich habe mich entschlossen, keinen Dialog mit diesen Menschen einzugehen, weil ich fast von Anfang an gespürt habe, das bringt überhaupt nichts. Das ist wirklich sehr, sehr traurig und so leid es mir auch tut, aber mein Gewissen steht hier an der ersten Stelle.
Und also es ist wirklich gar keine Diskussion mehr möglich?
Gar nicht mehr, nein.
Können Sie sich erklären, das sind ja Menschen, die Sie gut kennen, warum die der Staatspropaganda glauben?
Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir aber vielleicht ein bisschen dadurch erklären, dass sie die ganze Zeit dort leben. Viele von denen hatten natürlich durch diese Jahre die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren, zu sehen, wie das Leben eigentlich auch woanders funktioniert. Das haben wir auch gemacht. Aber sie bleiben, ja, sie nennen sich Patrioten. Ne? Sie bleiben ihrem Land, ihrem Präsidenten treu und sind wahrscheinlich mit allem zufrieden und einverstanden, was dort passiert. Und auch die Sanktionen, die jetzt eingeführt werden, natürlich von Tag zu Tag, die machen denen nichts aus, denn sie denken, ja, wir werden es alles verkraften, wir sind stark, wir gehen da durch. Und wenn die Welt uns nicht mag, wir werden der Welt zeigen, wie wir wirklich funktionieren. Das ist sehr schade, sehr, sehr schade, macht mich wirklich sehr traurig, weil darunter sind auch sehr viele Menschen, die mir ganz ans Herz gewachsen sind, mit denen ich über viele, viele Jahre befreundet war und die jetzt plötzlich nicht mehr in meinem Leben sind. Natürlich ist es sehr traurig. Ja.
Haben Sie Kontakte zu Journalistinnen oder Journalisten in Russland?
Wir hatten oder haben zum Glück Kontakte zu Journalisten aus diesen verbotenen Medien, Radio und TV. Zum Glück sind die meisten von denen schon in Sicherheit, sind im Ausland. Sofort erkannt, dass sie weg müssen, wirklich mit 7 Sachen aufgestanden und weggefahren oder geflogen. Mit denen haben wir Kontakt und unser Traum, allergrößter Traum im Moment ist, dass die alle zu uns kommen und dass wir alle uns vereinen und einen mega starken Radiosender zusammen machen, groß, unabhängig und russischsprachig.
Das sind Sender wie Dosht, der genau. Fernsehsender Dosht oder
Echo Moskau,
genau. Der Radiosender. Alle verboten. Ja. Novaya Gazeta ist, glaube ich, noch, gibt es noch, aber ich glaube, die müssen sehr kreativ sein.
Die gibt es noch, aber auch sie dürfen Krieg nicht Krieg nennen.
Und versuchen Invasion das nicht zu umschreiben.
Ja, also das heißt ja offiziell Spezialoperation. Ne? Alle sagen ja, es gibt keinen Krieg, es gibt Spezialoperationen. Es geht jetzt auch so ein Witz durch die Social Media. Das Buch von Leo Tolstoi heißt nicht mehr Krieg und Frieden, sondern Spezialoperation und Frieden, weil man das Wort Krieg ja auch nicht mehr benutzen darf, nirgendwo auf keiner Ebene.
Jetzt gibt es aber umgekehrt auch mehrere russische Staatsmedien, RT, Sputnik, die EU verboten hat, um zu vermeiden, dass die Propaganda hier verbreitet wird. Das ist nicht unumstritten, dieses Verbot. Was halten Sie davon?
Ich finde es absolut richtig. Ich meine, wir hatten ohnehin keinen Kontakt mit denen gehabt. Wir hatten einmal jemanden von RT, die hier ein Studio aufmachen wollten bei uns Werbung schalten, dass sie Mitarbeiter suchen. Und das haben wir abgelehnt und das konnten sie gar nicht verstehen, warum wir nicht kooperieren. Und das war aber der einzige Kontakt mit denen. Also sie wissen, glaube ich, ganz genau, wie und wo wir stehen und umgekehrt genauso. Deswegen finde ich das ganz richtig.
Also irgendwo. Aber wie gefährlich halten Sie die russische Propaganda für Menschen in der EU, die ja auch andere Quellen haben?
Ich halte sie trotzdem für gefährlich, weil egal wie gut man die Sprache des Landes beherrscht, in dem man sich befindet, in Deutsch in Deutschland oder Englisch in England, deine Muttersprache ist immer noch eigentlich die Hauptsprache und was auch in deinem Kopf abspielt und du wirst eher auf etwas zugreifen, was in deiner Sprache vorgehalten wird, als auf etwas Fremdsprachiges. Mhm.
Mein Gast heute Abend in SWR 2 Tandem ist Maria Kritschewski, Programmchefin von Radio Golos Berlina, einem russischsprachigen Sender in Deutschland. Sie sind 1990 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, nach Düsseldorf. Das war also direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wie war das?
Das war noch kurz davor.
Sogar davor?
Und ich habe den Umbruch hier erlebt. Und mein Problem war, dass ich noch kein Deutsch konnte und nur die Bilder gesehen habe in den Nachrichten und mir daraus überhaupt keinen Reim machen konnte und wahnsinnige Angst hatte, weil meine Mutter noch in Leningrad war. Und ich wusste gar nicht, was passiert. Also ich habe gesehen, da passiert was, da bricht irgendwas zusammen. Aber was es ist, konnte ich sofort nicht verstehen.
Und Sie sind geblieben?
Ich bin geblieben.
Auch wenn damals dann sowas wie Demokratie in Russland möglich war?
Dazu muss man sagen, dass ich jüdische Wurzeln habe, jüdische Abstammung bin. Und meine Eltern wussten auch am eigenen Leibe, haben die das erlebt, wie schwer es ist für Menschen, die das im Pass, und bei uns war da die Nationalität immer im Pass eingetragen, einfach nur im Personalausweis drin, wie schwer es ist, eine Karriere zu bauen, einen guten Arbeitsplatz zu finden, zu studieren. Also mein Vater konnte aus dem Grund zum Beispiel auch keine Doktorarbeit schreiben. Und ich wollte an der Universität in Leningrad studieren. Und meinen Eltern wurde inoffiziell gesagt, das wird nicht möglich sein, weil selbst wenn sie 1-0 schreibt in allen Arbeiten, wird einer irgend so ein Vermerk machen und die kommt da gar nicht rein. Und ich glaube, ich bin geblieben oder meine Eltern wollten, dass ich bleibe, nur aus dem Grunde, dass sie für mich eine bessere Zukunft gewünscht haben, dass ich hier frei studieren kann, frei leben kann, arbeiten kann, ohne mir Gedanken zu machen, dass ich irgendwo nicht eingenommen werde, nur weil ich Judin bin.
Ja. Wenn Putin jetzt die Größe der Sowjetunion beschwört, wie klingt das in ihren Ohren, die Sie ja die Sowjetunion noch erlebt haben?
Ich hatte eigentlich nur gute Zeit in der Sowjetunion. Ich war ein glückliches sowjetisches Mädchen. Ich hatte eine tolle Familie. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr glückliche Kindheit. Aber ich war Kind und ich habe natürlich sehr viele Sachen nicht verstanden. Und was heute passiert, dazu muss man klar und deutlich sagen, das sind autonome Länder, das sind souveräne Länder, die wollen gar nicht zurück. Man kann nichts gegen den Willen machen. Das sind Länder, die haben ihre Traditionen, ihre Sprachen auch. Man kann nichts machen, was diese Länder wieder zu einem anderen Land macht. Das wollen die nicht. Und das ist nämlich das, was er bezweckt und das ist in meinen Augen ganz klar Diktatur.
Aber triggert das dann auch die Menschen in Russland, wenn er auf diesen Nationalstolz hinaus will, auf diese Größe der Sowjetunion, weil da die Erinnerung an die Größe noch da ist?
Dazu muss man sagen, und das ist ganz wichtig vielleicht, dass das alles unter dem Thema Entnazifizierung verläuft. Und was Putin jetzt macht, in Augen seiner Untertanen und den Menschen, die ihm gehorchen, ist nichts anderes, dass er versucht, alle Nazis zu besiegen, überall in diesen Ländern, angefangen mit Ukraine, weil da natürlich nur Nazis leben. Ne? So, alle Menschen, die sowjetische Wurzeln haben, die in Russland leben, die wissen ja ganz genau, was Nazis bedeutet. Ne? Viele haben natürlich Geschichten gehört von ihren Großvätern, Großmüttern und so weiter. Und sie wissen, dass es ganz schlimm ist und dass der Präsident natürlich alles richtig macht, weil Nazis haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und deswegen stehen die auch ganz voll hinter ihm, weil die Entnazifizierung im vollen Gange ist und der Sieg auch ganz nah und wir werden alle Nazis vernichten. Das ist das große Thema jetzt. Ich glaube, es geht nicht jetzt um die Vereinigung, um Sowjetunion wieder zu beleben, sondern um die Nazis wegzuschaffen. Mhm. Ne?
Also und dass der ukrainische Präsident Selenskyj jüdische Wurzeln hat.
Ja, ich glaube, das wird jetzt nicht so thematisiert. Der ist ja drogenabhängiger Nazi, das steht, glaube ich, an der Haupt.
Frau Krzyzewski, Sie haben in Düsseldorf Germanistik und Amerikanistik studiert. Warum diese Fächer?
Ich habe gleich am Anfang, als ich nach Deutschland kam, einen ganz netten Journalisten kennengelernt, der bei Arte und Dreisat tätig war und ihm irgendwie, glaube ich, damals noch mit Händen und Füßen erklärt, dass ich Journalistin werden möchte. Und dann hat er mir gesagt, bloß keinen Journalismus studieren, weil das kannst du ja nicht, du kannst ja noch kein Deutsch. Und ich habe Ethnographie studiert und schau mal, wo ich jetzt bin. Und wichtig wäre für mich, meinte er, Germanistik zu studieren, weil da kann ich mir wirklich sehr viel aneignen, außer der Sprache, auch Literatur, Kultur. Und damit kann man arbeiten und dann kann ich auch in Journalismus einsteigen. Und das war die absolut richtige Entscheidung gewesen.
Er hatte recht, Sie sind im Journalismus eingestiegen. Wie sind Sie denn dann zum Radio gekommen?
Einfach durch eine Anzeige. Es ist eigentlich ganz simpel erklärt. Es war am Anfang eine Zeitung gewesen und da habe ich mich beworben als Redakteurin.
Also eine russischsprachige Radio Ruski, Zeitung, genau, das gehört zu einem großen
Verlagskomplex. Das muss man vielleicht dazu sagen. Das ist ein Medienhaus mit drei Wochenzeitungen in Russisch, einer Zeitschrift und dem Radiosender. Und zuerst gab es die Zeitung und dort habe ich gearbeitet in dieser Zeitung, weil die Zeitung ist jetzt 26, ist älter als Radio. Und dann, als diese Möglichkeit kam und sich ergeben hat, dass wir an dieser Ausschreibung teilnehmen können, haben wir es natürlich aufgegriffen und dann auch die Frequenz bekommen nach ein paar Jahren. Und danach habe ich auch beim Radio angefangen.
Und Ihr Schwerpunkt ist Interview.
Mein Schwerpunkt ist Interview, also, genau. Deswegen fühle ich mich so wohl bei Ihnen.
Sie sind da Programmchefin, also nicht nur diejenige, die die großartigen Interviews führt, sondern auch Programmchefin. Sie leben jetzt seit über 30 Jahren in Deutschland. Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn sich jemand fragt, wo Sie herkommen, was antworten Sie jetzt?
Es ist eine ganz tolle Frage, weil ich habe früher immer gesagt, ich komme aus Russland. Wobei es überhaupt nicht wahr ist. Ich habe nie in Russland gelebt. Ich komme aus der Sowjetunion. Aber das wäre natürlich
das
eine
Land
längere
gibt es
Antwort.
Nicht mehr.
Genau. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich sage, ich komme aus Deutschland. Ich komme ja auch aus Deutschland. Ich habe 32 Jahre hier gelebt. Ich habe deutsche Staatsangehörigkeit, ich arbeite hier, meine Kinder sind hier geboren. Ich bin diesem Land unwahrscheinlich dankbar für alles, was es für mich gemacht hat. Und ja, ich komme aus Deutschland.
Aber geboren in Leningrad, heute St. Petersburg, tut Ihnen das jetzt weh, dass Sie Ihre russischen Wurzeln dann auch ein Stück weit verleugnen?
Ich verleugne die nicht. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe Petersburg über alles. Ich war früher auch mindestens ein, zweimal im Jahr dort gewesen. Meine Kinder haben es auch geliebt. Aber in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen ist ganz Schreckliches passiert und Putin hat mich wirklich buchstäblich meine Heimat beraubt und jetzt verspüre ich gar keinen Wunsch, erstmal dahin zu fahren. Ich hoffe, es wird sich ändern. Ich hoffe das sehr, nicht nur für mich, sondern für sehr viele Freunde von mir, die genauso darunter leiden wie ich. Aber im Moment ist es Vergangenheit, Erinnerung und das Leben soll weitergehen. Und wir haben jetzt andere Sorgen.
Hm. Was erhoffen Sie sich denn für die nahe bis mittlere Zukunft, für die Ukraine und auch für Russland?
Ich erhoffe mich einfach Frieden. Ich möchte, dass keiner stirbt. Ich möchte, dass kein Kind, und das sind für mich Kinder, 18-Jährige, in den Krieg geschickt wird. Ich möchte, dass es vielleicht bei vielen ankommt, dass es Propaganda ist, weil ich denke, dieser Schritt, was die Journalisten im ersten staatlichen Fernsehen gemacht hat, das war schon ein sehr gutes Zeichen, dass es doch möglich ist, diese Schritte zu wagen. Und ich hoffe, dass es auch andere...
Das war die Journalistin, die in der vergangenen Woche mit dem Plakat für 6 Sekunden,
genau.
Aber immerhin für 6 Sekunden
aber das haben alle gesehen. Ja. Und das wird wirklich von Millionen, aber Millionen Menschen geschaut, dieses Programm. Und ich hoffe mir einfach, dass wir in Frieden leben, dass wir keine Angst haben und dass wir morgens keine Angst haben, Telefon, Fernseher oder Radio anzuschalten. Und dass wir wieder lachen, dass wir wieder Unterhaltungsprogramme senden können und dass wir wieder Urlaube planen können. Und dass wir wirklich unbesorgt miteinander kommunizieren können, egal welche Nationalität wir haben.
Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Maria Kretschewski ist Programmchefin von Radio Golos Berliner, früher Radio Ruski, einem russischsprachigen Sender in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren in SWR 2 Tandem.
Ich habe zu danken.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.